willkommen zusammen.
Es ist schön, mal wieder hier zu sein. Und ich habe auch den Eindruck, als ob die Gemeinde gewachsen wäre, seit dem letzten Mal, wo ich hier war. Das ist immer schön zu sehen. Im zweiten Jahrhundert war Polycarp Bischof von Smyrna. Es wird gesagt, dass er ein direkter Jünger von Johannes dem Apostel war. Und es heißt, er bekehrte eine unzählbare Menge von Ungläubigen und führte die Rechtgläubigen zu aller Tugend an. Er lebte in einer Zeit, wo die Treue zu Jesus ihm das Leben kostete. Es war eine Zeit, wo erwartet wurde, dass man dem Kaiser, dem Cäsar Opfer brachte, dass man Cäsar anbetete. Und als man den 86-jährigen Polycarp dann vor den Richter zerrte, da sagte ihm der Richter: Lästere deinen Jesus. Und Polycarp antwortete: Schon 86 Jahre diene ich ihm und er hat mir kein Leid getan. Wie kann ich meinen König, der mich erlöst hat, lästern? Und daraufhin starb Polycarp auf dem Scheiterhaufen. Und der Text, den wir uns heute anschauen wollen, ist ein Text, der uns zumindest einen starken Hinweis darauf gibt, warum Christen in Leid, das würde uns ja auch hier einbeziehen, und in Verfolgung, in starker Verfolgung, warum sie Jesus treu bleiben. Ich möchte noch mal beten und dann lesen wir die Verse aus 2. Timotheus. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass du ein Gott bist, der jeden Menschen sieht. Du siehst uns in unserer Freude, in der Freiheit, in der wir leben, aber auch in dem Leid und den Lasten, die wir zu tragen haben und auch in den wachsenden Anfeindungen. Aber du siehst auch unsere vielen Millionen Glaubensgeschwister, die um deines Namens willen wirklich schwer zu tragen haben. Danke, Herr, dass dir kein einziges Einzelschicksal entgeht. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du heute Morgen durch dein Wort zu unseren Herzen redest, dass du uns ermutigst und auch herausforderst, für dich zu leben. Amen. Ich lese die Verse aus 2. Timotheus Kapitel 1, 7 bis 12. Die Situation ist die, dass der Paulus den Timotheus, seinen Jünger, wenn man so möchte, ermutigt, die Gnadengabe, die Timotheus bekommen hat, anzufachen, einzusetzen. Und er begründet das, der Paulus begründet das mit den Worten 2. Timotheus 1 ab Vers 7, denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Andere übersetzen hier der Besonnenheit. So schäme dich nun des Zeugnisses von unserem Herrn auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Denn ich weiß, an wen ich glaube und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Überall auf der Welt haben Menschen multiple Gründe, sich zu fürchten. Menschen ohne lebendige Beziehung zu Jesus haben ganz konkrete Gründe, sich zu fürchten. Und je mehr wir der Wiederkunft Jesu entgegengehen, umso berechtigt. Das sind die Gründe der Menschen, sich zu fürchten. Es ist doch völlig normal, dass uns Kriege Angst einflößen. Es ist normal, dass Völkerwanderungen Unsicherheit hervorrufen. Es ist normal, dass wirtschaftliche Erdbeben unsere Herzen beben lassen. Und es ist auch normal, dass immer wieder neue Viren und Mutationen uns unsicher machen, uns in Angst versetzen. Es ist normal, dass wir Menschen uns fürchten. Der Herr Jesus hat selbst gesagt in Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Angst. Gott weiß, dass wir Angst haben. Wir brauchen uns nicht mal schlecht zu fühlen, wenn wir Angst haben. In der Welt habt ihr Angst, sagt uns der Sohn Gottes. Und dann kommt das Aber. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Mit anderen Worten, fürchtet euch nicht. Wer den Geist Gottes besitzt und jeder, der zu Jesus Christus gehört, als Erretteter, als einer, der zu Jesus gehört, der besitzt den Geist Gottes. Der hat den Geist, wie wir gelesen haben in Vers 7, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Du bist ein Kind Gottes, du hast den Geist Gottes, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Du hast nicht den Geist der Sorgen empfangen, nicht der Geist der Rebellion, auch nicht den Geist der Angst. Das wären alles unpassende Beschreibungen für den Heiligen Geist. Nein, du hast den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit empfangen. Der lebt in dir. Und die Tatsache, die gibt uns Grund zur Freude. Ich las diese Woche einen Artikel über eine Podiumsdiskussion zwischen John MacArthur und John Piper. Das sind zwei große Namen in der amerikanischen Theologie, eigentlich, man möchte fast sagen, in der internationalen Theologie. Kennen bestimmt auch etliche von euch. Und die beiden, die haben sich unterhalten, Podiumsdiskussion über das Thema, wie bereiten wir uns auf Verfolgung vor? Und der eine der beiden, der klagte darüber, dass Amerika keine christliche Nation mehr ist, keine christliche Kultur mehr hat, sondern im puren Neuheitentum versinkt und dass Technik und soziale Medien die Werkzeuge dazu sind. Und am Schluss rief er ziemlich kämpferisch dazu auf, aufzustehen, denn, wie er sagte, am Ende meines Buches steht, dass wir den Sieg haben. Na, da hat er recht. Und der andere Pastor, der betonte nicht so sehr das Neuheitentum und die antichristliche Kultur, die immer mehr kommt und all die Fehlentwicklungen, sondern der betonte die Tatsache, dass wir als Gotteskinder kein Bürgerrecht hier auf der Erde haben. Gut, wir alle haben unseren Personalausweis oder unseren Pass. Aber was unsere geistliche Einstellung angeht, wir haben kein Bürgerrecht. Wir sind Fremdlinge. Von diesem Gedanken ging er aus. Unsere Welt, die Menschen, die Regierungen der Welt, die schulden uns Christen nichts, denn wir sind Bürger einer anderen Welt. Wir sind Fremdlinge. So sagt es die Bibel. Und dann meinte er sagte noch, Verfolgung und Leiden ist uns von Gott verheißen. Es wird kommen. Und dann sagte er noch, ich möchte, dass Gottes Kinder begeistert sind von Gott. Begeistert, dass sie gerettet sind, begeistert, dass ihr Leben einen Sinn hat, der im Evangelium verwurzelt ist und begeistert, dass sie in der Lage sein werden, in der Wahrheit und Freude zu wandeln, egal was in dieser Welt passiert. Und es scheint mir, als ob dieser Gedanke auch das Prinzip ist, auf dem durch das oder der Gedanke ist durch den unsere verfolgten Geschwister in aller Welt ihre Kraft nehmen. Und in der Menschen hier bei uns in Deutschland, die zu Jesus gehören, ihre Kraft ziehen. Darum sind sie bereit, ihre Rechte aufzugeben. Im Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Aus Nordkorea kommen Berichte, dass Christen, die müssen ja nur wirklich im tiefsten Untergrund ihren Glauben leben, dass Christen für andere Menschen, die krank sind, beten, also nicht jedes Mal, aber der Herr erhört und Menschen kommen zum Glauben. Im Mittleren Osten kommen die Berichte, dass im Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit die Christen ihren Glauben leben und sie sind bereit, ihre Rechte aufzugeben. Ihr wisst wahrscheinlich oder könnt euch denken, dass Pakistan offiziell Glaubensfreiheit in der Verfassung hat, wird nur nicht gewährt. Christen sind bereit, ihre Rechte aufzugeben und für Jesus zu leben und zu leiden. Und der Herr tut die Herzen auf. In Matthäus 5 heißt es, glückselig seid ihr, sagt Jesus zu seinen Jüngern, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jedes böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in dem Himmel. Grund der Verfolgung, die wir sehen in Nordkorea und in Afghanistan und Kolumbien und im Mittleren Osten und in Indien und in so vielen anderen Ländern, Grund der Verfolgung unserer Geschwister ist nicht die Unzufriedenheit, die sie haben mit der Politik ihres Landes oder Unzufriedenheit darüber, dass ihnen ihre Rechte, ihre garantierten Rechte verweigert werden. Das ist nicht der Grund, warum sie verfolgt werden. Der Grund, warum sie verfolgt werden, ist ihr Glaube an Jesus, ist ihr Zeugnis von Jesus Andersgläubigen gegenüber, ist ihr Verlangen, sich zu treffen und miteinander Jesus zu anzubeten und auf sein Wort zu hören. Grund der Verfolgung ist, dass sie eine Bibel besitzen. Nicht unbedingt, dass sie drin lesen, dass sie eine besitzen. Dass sie ihren Kindern das Evangelium von Jesus weitersagen. Das ist der Grund ihrer Verfolgung. Eben hat Andreas schon einen Hinweis darauf gegeben, dass wir in Deutschland eigentlich gar nicht so wirklich von Verfolgung reden können. Ja, die Schrauben werden angezogen, auch für uns, ist uns allen bekannt. Aber mir fällt es auch schwer zu sagen, ja, hier in Deutschland fängt die Christenverfolgung an. Das ist ein steiler Satz. In 2. Timotheus 1, Vers 8 beschreibt Paulus das Ergebnis von Verfolgung, so wie er es erfährt. Da sagt er, ich bin im Gefängnis und leide um Christi willen. Um Christi willen, das ist immer der Punkt, ne? Bei Christenverfolgung. Leiden um Christi willen. Und dann fordert er Timotheus auf, schäm dich nicht des Zeugnisses von Jesus. Schäm dich nicht des Evangeliums willen. Und dann listet da Paulus auf, was die Leiden um Jesu willen aufwiegt. Gibt es irgendetwas, was die Leiden um Jesu willen aufwiegt? Und er scheint in den Versen 9 und 10 eine Liste erstellen zu wollen, so im Sinne von, guck mal, Timotheus, es lohnt sich, sich nicht zu schämen um Christi willen, denn, und dann kommt die Begründung, Vers 9, er hat uns doch errettet. Vers 9, er hat uns ja berufen mit einem heiligen Ruf. Wir haben ja nicht mal was dazu beitragen müssen oder beitragen können. Gott hat es getan, weil er es wollte. Er hat es getan aus lauter Gnade uns gegenüber, unverdienterweise. Und nochmal Vers 9, aus ewiger Gnade durch Jesus. Und dann in Vers 10 begründet Paulus weiter, warum es sich lohnt, um Jesu willen zu leiden. Er sagt, diese Gnade ist in Jesus, unserem Retter, erschienen. Unser Retter Jesus hat dem Tod alle Macht genommen. Und nochmal in Vers 10, unser Retter Jesus hat Leben und Ewigkeit offenbart. Darum lohnt es sich, sich nicht zu schämen, um Jesu willen und um des Evangeliums willen und für ihn zu leiden. Da ist Verfolgung und Leiden auf der einen Seite. Und Gottes Wort macht uns deutlich in 2. Timotheus 3, Vers 12, alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden Verfolgung erleiden. Das ist schon ein Vers, der uns ins Nachdenken bringt, oder? Alle, da gehören wir zu. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Geht uns also alle an. Wohlgemerkt, leiden nicht um Unrecht willen, das wir vielleicht getan haben, auch nicht um unser persönlicher Meinung willen, sondern Verfolgung um Christi willen, um seinetwillen. Und dazu gehört auch das Mitleiden mit unseren Geschwistern, die tatsächlich an Leib und Seele verfolgt werden. Ich war gestern auf dem Gebetstag von einer anderen Organisation, AVC, die sich auch um verfolgte Christen bemühen. Ja, und da war einer von den Leitern, die auf der Bühne Anliegen weitergaben. Und dem kamen die Tränen, als er das Anliegen von Frauen und Kindern weitergab, die um des Glaubens willen, weil sie Christen sind, entführt werden, vergewaltigt werden, zwangsverheiratet werden. Oder bei anderen Gebetszeiten, wo Leute in Tränen ausbrachen. Leiden für uns bedeutet auch mitleiden. Wir haben eben den Vers, ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast, Andreas, oder ob du ihn nur erwähnt hast. Wir sollen mit unseren gefangenen Geschwistern mitleiden, als wären wir mit ihnen im Gefängnis. Beide Seiten, einmal das Leiden und auf der anderen Seite der Segen, der aus der Liste besteht, die wir uns eben kurz in Vers 9 und Vers 10 angeguckt haben. Dazu gehört die Rettung, der Ruf, die Berufung, die Gnade, die Ewigkeit, die Macht Jesu, die Liebe Jesu und das ewige Leben. Und beide Seiten werden in der Bibel immer wieder erwähnt. Der Paulus, ohne das jetzt so aufzuteilen oder diese Seiten beim Namen zu nennen, er erwähnt sie doch in Römer 8, Vers 18, wo er sagt, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit, die Leiden des Heute, nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Die Leiden der Jetztzeit sind wie eine Daunenfeder im Vergleich zu dem Gewicht des Segens, den Gott für uns bereit hat. Und dann schließt unser Abschnitt heute mit den Versen 11 und 12. Da heißt es, für dieses Evangelium bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel und Lehrer. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Was der Paulus in allen Verfolgungen, die er erlebt hat, feststehen lässt, was unsere Geschwister in Afghanistan und Kolumbien, für die wir gleich beten werden, feststehen lässt, was uns heute im Leid feststehen lässt, das ist die Aussage in Vers 12. Denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jedem Tag. Ich weiß, an wen ich glaube. Wir werden unsere Geschwister niemals verstehen können, wenn wir nicht wissen, an wen wir glauben. Weißt du, an wen du glaubst? Kennst du Jesus? Ich meine, den Namen kennen wir alle, habe ich ja jetzt ein paar Mal schon erwähnt. Das meine ich nicht. Kennst du Jesus? in deinem Herzen, in deiner Seele? Kennst du ihn als deinen Erlöser? Ich weiß, an wen ich glaube, sagt der Paulus. Darum leide ich im Gefängnis. Darum sag ich mich nicht ab. Und ich frage mich manches Mal, warum halten Christen am Glauben fest, wenn ich die Heftchen von Open Doors lese oder die Gebetsanliegen? Warum halten Christen fest? Warum sind da 14-, 15-jährige Jugendliche, die sich für Jesus entscheiden, die zu Hause rausgeschmissen werden, die nicht zu Verwandten gehen können, die nicht zu irgendeiner Gemeinde an der Straßenecke gehen können, sondern die irgendwo sehen müssen, wo sie unterkommen? Warum sind da Mütter, die mit ihren Kindern weggeschickt werden, weil sich die Mutter entschieden hat für Jesus und sie steht auf der Straße? Warum sind da Männer, die den Frauen und Kinder weggenommen werden, die ihren Beruf verlieren, weil sie an Jesus festhalten? Warum? Es wäre doch so viel einfacher zu sagen, ach gut, ich gehe halt wieder zurück. Ich gehe halt zu meinem alten Verein zurück. Es ist kein Verein, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Ich weiß, an wen ich geglaubt habe. Aus diesem Grund leide ich dies alles und schäme mich nicht. Satan versucht, das Feuer Gottes auszutreten. Und wisst ihr, es ist wie ein Strohfeuer. Der trampelt da drauf rum und die Funken stieben. Und Gottes Feuer wird nicht ausgehen. Seine Gemeinde wird nicht untergehen. Im Gegenteil, sie wird wachsen. Und einerseits wollen wir zu uns selbst sagen, wenn wir leiden, dann wollen wir sicher gehen, dass wir um des Evangeliums willen leiden. Nicht um unserer Meinungen willen, nicht um die Entbehrung unserer Rechte. Wenn wir leiden, wollen wir um Jesu willen leiden, denn wir sind Fremdlinge. Wenn wir die Welt retten wollen, ein unmögliches Unterfangen sowieso, dann wollen wir es dadurch tun, dass wir Menschen mit Jesus in Kontakt bringen, Menschen einladen, zu Jesus zu kommen. Und während wir uns nicht wünschen, keiner von uns muss sich wünschen, verfolgt zu werden, während wir uns nicht wünschen, verfolgt zu werden, wollen wir doch daran festhalten, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, auch nur verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an den Gotteskindern geoffenbart werden soll. Und in dem Sinn wollen wir zusammenstehen mit unseren Geschwistern in der Verfolgung, heute besonders in Afghanistan und Kolumbien, und wollen uns herausfordern und ermutigen lassen für sie, durch sie, und wollen gleichzeitig durch das Gebet bitten, dass der Herr sie stärkt. Ich möchte noch mal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass du so viel mehr wert bist, so viel mehr getan hast, so viel mehr Segen hast, als alles Leid der Welt uns antun kann. Herr, und wir können leicht davon reden und können leicht darüber nachdenken, wir haben es noch gar nicht erfahren. Aber Herr, dein Wort sagt uns, dass die zukünftige Herrlichkeit alles Leid dieser Welt aufwiegen wird. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du das auch in unsere Herzen schreibst, Herr. Und da, wo wir durch Leiden gehen, durch Schwierigkeiten, vielleicht sogar durch Anfechtungen oder Anfeindungen um des Glaubens willen, Herr, dass du uns den Mut machst, weiterzugehen mit dir an deine Hand. Amen.